Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Fabiano und ich freue mich heute auf das Gespräch mit meinem Gast, den ich bereits Mitte 2010 einmal hier im Studio begrüßen durfte. Besonders Helmut Wollmann war 12 Monate in Brasilien, beziehungsweise sogar noch ein wenig länger, in einer Favela in Sao Paulo. Wir werden in den nächsten 60 Minuten einen Blick in die Favela, hinter die Kulissen der dortigen Entwicklungsarbeit und vor allem das Leben dort werfen. Aber ich darf dich jetzt erstmal begrüßen. Hallo Helmut, grüß dich.
Hallo, grüß dich Fabiano und grüß dich. Hallo.
Bist du wieder gut zurückgekommen nach einem Jahr? Wolltest du überhaupt wieder zurück?
Also, ich bin auf jeden Fall gut zurückgekommen. Ich bin hier inzwischen wieder angekommen, auch in der Kultur in Deutschland. Ob ich zurück wollte oder nicht, für mich war das schon so ein... Letztendlich wollte ich nicht unbedingt zurück. Nein, das muss ich zugeben.
Was die Gründe dafür sind, das werden wir sicherlich in den nächsten 60 Minuten dann ein bisschen aufarbeiten. Zunächst aber lass uns noch mal kurz dran erinnern. Du warst im Juli 2010 hier bei mir im Studio zu Gast. Damals warst du kurz davor, nach Brasilien, nach Sao Paulo zu reisen, um dort Entwicklungsarbeit zu leisten. Oder was hast du dort eigentlich genau gemacht?
Ja, im Grunde war ich eigentlich nur ein Lehrer oder ein Kinderbetreuer. Ich war ein Freiwilliger. Ich weiß gar nicht, wie weit man das mit Entwicklungshilfe, ist so ein großes Wort. Ich war eher ein Teilnehmer eines interkulturellen Austausches und habe dabei viel mit Kindern gearbeitet, mit Musik und mit den Menschen kennengelernt und das Land Brasilien.
Was war damals der Grund für dich, nach Brasilien zu gehen? Hattest du schon irgendwie vorher einen Bezug zu dem Land oder zu der Sprache Portugiesisch?
Nee, überhaupt nicht. Weder zu Portugiesisch. Ich wollte ursprünglich eher auch Spanisch lernen. Aber letztendlich hat diese Organisation Monte Azul mich sehr interessiert. Und dann wurde es eben plötzlich Brasilien.
Lass uns vorher mal kurz klären, was war das für eine Organisation? Was ist vielleicht auch ein bisschen das Besondere daran? Warum sticht die aus anderen Organisationen, die Freiwillige in die jeweiligen Länder holt, ein bisschen heraus?
Also das Besondere an ihr ist, dass sie einfach sehr frei umgeht mit den Mitarbeitern selber, die dort arbeiten, aber auch mit den Freiwilligen. Ich selber konnte dort auch sehr viele Projekte machen, die ich mir selber vorgestellt habe. Und ansonsten hat die einfach eine Art umzugehen, die jetzt nicht darauf basiert, dass irgendwer irgendwem hilft, sondern dass einfach alle Menschen gemeinsam das Beste aus ihrer Umwelt versuchen zu machen.
Die Umwelt war in diesem Fall eine Favela in Sao Paulo. Da werden wir gleich so ein bisschen genauer drauf eingehen, wie es denn dort aussah. Bisschen Kulturschock gab es sicherlich, wie der aussah, auch gleich. Außerdem natürlich, was ich in der Sendung auf jeden Fall erwähnen möchte, ist auch so ein bisschen eine politische Komponente. Brasilien hat sich ja in den letzten Jahren extrem gewandelt und vielleicht auch du hast dich ein bisschen gewandelt. Das alles sollen Themen in den kommenden 60 Minuten sein. Aber die Musik wollen wir auch nicht vergessen. Du hast Musik mitgebracht heute. Was ist denn die erste oder was ist der erste Titel und von welcher Interpretin?
Also der erste Titel, der heißt auf Portugiesisch Ritmo do Mar. Und das ist dann in Deutsch der Rhythmus des Meeres. Und das klingt natürlich sehr brasilianisch und das ist es auch. Die Sängerin, die das singt, Bé Azul, kenne ich auch persönlich. Ich habe dort in Brasilien mit ihrer Mutter zusammengearbeitet und sie nun hier auf einer Tournee entdeckt.
Das ist interessant, da sie ja hier in Ulm auch schon zu Gast war. Aber mehr dazu gleich. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen dem Rhythmus des Meeres zu. Musikalische Untermalung von B. Sie wohnt ja eigentlich momentan in Deutschland, glaube ich, oder? Sie ist hauptsächlich in Deutschland.
Ja, sie hat auch in Deutschland ihre Familie und so, ja.
Ah, okay. Aber die Mutter ist in Sao Paulo.
Genau, sie ist dort aktiv. Kommt ursprünglich auch aus Deutschland, aber eben lebt dort jetzt, seit es die Organisation gibt.
Okay, und daher auch so ein bisschen der Name, oder?
B, also eigentlich hat sie es jetzt ihr Künstlername. Mhm. Ihre Mutter... Ja, sie hat beide haben deutsche Namen.
Ach so, okay. Ja. Weil du vorhin was sagtest von Monte Azul, aber das ist der Name der Organisation.
Ja, das ist sozusagen die Kombination. Also wie sie wirklich in Wirklichkeit heißt, weiß ich gar nicht. Ich kenne sie nur als B.
Okay. Helmut Wollmann heute zu Gast bei mir hier in der Plattform. Er war sogar ein bisschen mehr als ein Jahr in Brasilien, beziehungsweise auf dem südamerikanischen Kontinent. Er hat dort ein Jahr in einer Favela gelebt und wie es denn so war, das möchte ich jetzt von dir wissen. Warst du vorher schon mal in Südamerika überhaupt jemals zuvor, bevor du dort runtergeflogen bist?
Nein, ich war bisher nur in der Wohlstandszone Europas.
War das dann ein großer Kulturschock oder ist das so, wenn man dann nach ein paar Stunden Flieger oder mehreren 10 Stunden Fliegern dann aussteigt, zuerst mal vollkommen erschlagen? Kriegt man da überhaupt was mit?
Also Kulturschock, muss ich gestehen, ist das nicht, weil die Menschen so offen sind. Das heißt, man wird nicht geschockt, man wird nur überrascht und zwar positiv. Letztendlich der Flieger, danach war ich natürlich K.O., nachdem man erstmal 12 Stunden im Flieger sitzt. Aber andererseits die Aufregung macht dann wieder, dass man doch noch einen ganzen Tag durchhalten kann. Das war also, ich kam an, bin gelandet und dann stand ich da vom Flughafen. Irgendwann kam ein Auto, hat mich abgeholt mit der Aufschrift Monte Azul, also São Comunitária. Und dort drin war dann ein brasilianischer Fahrer. Ich konnte mit ihm kein einzelnes Wort reden. Er hat mich erkannt daran, dass ich Deutscher bin, hat meinen Rucksack genommen und ihn ins Auto gepackt. Und dann sind wir einfach quer durch Sao Paulo gefahren. Mir schien das eine Ewigkeit und ich hatte überhaupt keine Orientierung. Einfach immer 6-spurige Straßen oder 4-spurige Straßen entlang. Und irgendwann mal wurde die Gegend immer ärmer, die Häuser immer kleiner und dann waren wir plötzlich angekommen. Und da habe ich gleich mein Gepäck da abgeladen und dann bin ich schon mit Freunden mit in die Organisation. Letztendlich habe ich so viel kennengelernt, dass ich noch die Nacht erst um Mitternacht wieder zu Hause war. Das heißt, seit ich vom Flieger war, waren gleich so viele Partys und so viele Festas und Freunde, die mich eingeladen haben und einfach erfreut waren, dass ich dort war, schien mir so. Und dann habe ich erstmal eine ganze Menge erlebt, bevor ich überhaupt schlafen konnte und am nächsten Morgen feststellen, wo ich überhaupt bin.
Monte Azul, dort warst du, der blaue Berg auf Portugiesisch. Woher hat es seinen Namen?
Also es hat früher sicherlich mal dort einen blauen Berg gegeben. Es war sozusagen früher, als Sao Paulo noch vor 100 Jahren nicht mal annähernd so groß war. Da war dort, wo jetzt Monte Azul ist, einfach nur Wald. Und darüber vielleicht blauer Himmel, nehme ich an. Inzwischen ist das alles Stadt, alles betoniert und darüber Smog.
Der ist dann vielleicht dann manchmal auch ein bisschen blau, je nachdem wie er beleuchtet ist.
Ja, ganz selten wird es mal blau.
Ja, stimmt, blauen Himmel gibt es dann gelegentlich auch noch. In welcher Ecke von Sao Paulo war das dann genau? Süden, Norden, Westen, Osten?
Das ist im Süden. Monte Azul liegt im Süden vom Stadtkern Sao Paulos.
Als eines von vielen, vielen, vielen tausenden Favelas, oder? Favelas.
Ja, es gibt ja sicherlich tausende in Sao Paulo alleine.
Du bist dort angekommen. Hattest du schon irgendwie so eine Ahnung, was dich dort erwartet von dem Viertel her oder wusstest du noch gar nichts?
Es ist so, ich hatte ein paar Bücher gelesen aus der Gründungsphase aus den 70er Jahren, wie das entstanden ist und die hatten natürlich, damals sah das noch sehr ganz anders aus. Da war noch nicht viel betoniert, da waren alles aus Holzhütten und sehr lehmig der Boden, es mangelte an Hygiene und die Abwasserkanäle lagen alle offen. Als ich ankam, war ich dadurch sehr überrascht, weil ich eigentlich in ein ärmliches Wohnviertel kam, aber doch die Leute, die Dächer sind inzwischen gedeckt und auch scheinen sicher zu sein vom Regen. Und damit war ich erstmal so ein bisschen auch überrascht. Andererseits ist das trotzdem so ein Gefühl, wenn man da hinkommt und alles ist betoniert, alle Häuser sind sehr eng, die Wege sind eng, die Stufen sind unregelmäßig, die sind nicht so ordentlich wie bei uns, sondern du musst überall hingucken, wo du hintrittst, weil einfach alles anders gebaut ist. Und dann fühlt man sich, sieht das auch so ein bisschen schmutzig aus, liegt viel Müll rum, Hundescheiße, da laufen viel freiere Hunde rum und so. Und dann habe ich am Anfang schon gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt hier ein Jahr bleiben muss, ob ich das wohl aushalte, weil ich doch Natur sonst sehr gerne mag.
Ja, das ist, es gibt einfach keine 20 Millionen Einwohnerstadt hier in Deutschland. Gab es da tatsächlich noch Natur oder war das dann einfach gar nichts mehr vorhanden? Vielleicht mal ein, zwei Bäume?
Also es ist dort, dass die unter den Hochspannungsmasten dürfen keine Hütten gebaut werden und daher gibt es dort Wiese und Brachland.
Aber sonst nicht wirklich.
Und sonst eigentlich nicht, nein.
Okay. Wie waren so die ersten Wochen für dich? Denn du bist ja dort hingegangen, um dort nicht Entwicklungshilfe zu leisten, aber als Freiwilliger dort vielleicht Erziehungsarbeit zu leisten. Bist du direkt ins kalte Wasser geschmissen worden oder konntest du noch so ein bisschen dich dran gewöhnen an die Umgebung und dann erst richtig für euch starten?
Also die Organisation Moncha Azul hat sehr viel Erfahrung mit Freiwilligen, schon seit 20 Jahren mindestens. Und daher haben die mir schon geholfen, da einen schönen Einstieg zu finden. Auch erstmal die ersten 3 Wochen durfte ich die Organisation kennenlernen. Alle Bereiche von Gesundheit, Kindererziehung, Bildungsarbeit und Urbanisierung oder Infrastrukturverbesserung der Favela. Konnte ich erstmal alles kennenlernen, mich überall einleben. Und dann war es natürlich so, einerseits andere, also dort, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Sala kam, in eine Hortgruppe, war es schon ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich überhaupt nichts verstanden habe. Weil ich einfach ankam, dort konnte kein Mensch ein Wort Deutsch oder Englisch, selbst das nicht. Und ich konnte kaum Brasilianisch, sehr, sehr wenig. Und ich musste einfach nur zuhören. Da habe ich mir natürlich sehr gewünscht, vorher viel, viel mehr Brasilianisch gelernt zu haben oder Portugiesisch. Aber so stand ich da wie ein Kind und habe gar nichts verstanden. Das war so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber sonst war mir sehr viel geholfen worden, auch von anderen Freiwilligen, die dort waren.
Die dann vielleicht auch schon länger dort waren? Oder sind die alle dann sozusagen immer für ein Jahr da gewesen und wieder weggegangen?
Nein, es gibt auch welche, die waren eben schon ein halbes Jahr dort. Die meisten Freiwilligen bleiben für ein Jahr, aber es ist eben auch manche Reisen im Winter aus, im Januar. Und ich bin eben im September oder im August gekommen. Und so konnten die im Januar angekommen sind, mich dann im August dann gut begleiten.
Sprachlich, wie schnell arbeitet man sich da die sprachlichen Fähigkeiten drauf?
Also dort, wenn man in Brasilien ist, lernt man sicherlich Portugiesisch viel, viel schneller als in der Schule. Aber trotzdem ist es die erste Woche, versteht man echt kaum was. Dann lernt man so ganz langsam die Wörter auseinanderzuziehen, dass man merkt, okay, hier fängt das eine an, dort hört das andere auf. Und das geht so mindestens einen Monat. Und dann, ja, am Ende des ersten Monats kann man dann schon eingesetzt werden, so mit Sachen wie, bitte hol mal das, hol mal hier und kannst du mal da zumachen und wir gehen jetzt los oder so. Die Sachen versteht man dann schon, aber es braucht schon nochmal 3 Monate, bis man wirklich auch selber dann sagen kann, könntest du bitte mir helfen und kann ich das machen.
Also man muss sich schon so ein bisschen eingewöhnen in dem dortigen Leben. Wie denn dein Tag dann nach einigen Monaten aussah, als du dann auch wirklich dort Erziehungsarbeit geleistet hast, wie auch immer die konkret aussah, das erfahren wir gleich im nächsten Gesprächsteil. Die Musik soll heute auch nicht zu kurz kommen. Ich bin mir sicher, du hast in deiner Zeit dort einiges kennengelernt, einiges auch mitgenommen an Musik. Was hören wir denn jetzt, Helmut?
Oh ja, also Brasilien ist das Land der Musik, kann ich fast sagen. Und wir hören jetzt Seu Jorge, ein brasilianischer Sänger. Ich bin jetzt schon so lange aus Brasilien weg, dass ich das Wort fast nicht mehr aussprechen kann. Aber er hat mir dort auch schon sehr, sehr zugesagt und wir Freiwillige haben das dort gehört. Es ist ein gewisser Samba.
Ihr 3FM auf 102,6 mit Musik aus Brasilien ist heute auch das Thema hier in der Plattform auf 102,6. Mein Name ist Fabiano und zu Gast ist heute bei mir im Studio Helmut Wollmann. Er war für über ein Jahr in Brasilien, in Sao Paulo genau, noch genauer in Moncha Azul. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ja. Du warst dort, du hast gerade beschrieben, so, du warst die ersten Monate in dieser Favela und hast dort erstmal die Möglichkeit gehabt, dir alles mal anzuschauen, dich erstmal ein bisschen an das Leben dort zu gewöhnen, deine Sprachkenntnisse noch zu erweitern, was, glaube ich, dringend notwendig war, dass man sich da in die Grundlagen verständigen kann. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, die Organisation Moncha Azul hat dir einige Freiheiten gelassen, in welche Richtung du dann gehen möchtest. Die ersten Wochen sind so ein bisschen rum. Was hast du denn für Tätigkeitsbereiche kennengelernt, die du hättest theoretisch angehen können?
Also ich habe angefangen, auch dann in den Hortgruppen gleich mal ein paar Tage zuzuschauen. In der Moncha Azul nimmt eben die Kinder nach der Schule auf. Das ist sozusagen, in Brasilien ist die Schule nur halbtags. Die ganz Kleinen haben vormittags, die etwas größeren nachmittags und die ab der 10. Klasse dann nachts von 7 bis nachts um 11. Das liegt daran, weil die Schulen in den Vororten sehr überlastet sind und dadurch die einfach keine andere Chance haben. Demnach ist natürlich auch die Bildung nicht so fundiert und nicht so tief, sodass die Kinder, die auch auf diese öffentlichen Schulen angewiesen sind, später Schwierigkeiten haben, in die Uni zu kommen, weil die einfach zu wenig Grundbildung haben. Aber das ist eben eine tiefgehende Frage. In Sao Paulo, die da in Brasilien diskutiert wird. Ich habe eben dort in den Hortgruppen, die dann am Nachmittag sind, erstmal einiges kennengelernt. Dann war ich einen Tag im Kindergarten, dann war ich einen Tag in der Creche, also oder im Basario, wo es dann wirklich die ganz kleinen Kinder gibt, die quasi ja, noch nicht mal ein Jahr alt sind, um die man sich dann kümmern kann. Oh. Dann habe ich aber auch in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet, also dort, die haben auch einen Teil, wo Behinderte tagsüber vorbeikommen können und dort beschäftigt werden. So, und dann,
sind es nur Bildungseinrichtungen oder werden dort von der Organisation Montresor auch noch andere Einrichtungen betreut?
Es ist entstanden aus der Bildungshinsicht, aber natürlich hat man schnell festgestellt, dass in so einer Favela auch die gesundheitliche Versorgung sehr, sehr wichtig ist. Und daraufhin haben die den ersten, also mitten in der Favela, einen Arzt gefunden, auch ein Deutscher, der dort angefangen hat in einer Holzhütte, als Arzt tätig zu werden für die Bevölkerung. Und die hat das natürlich dankend aufgenommen. Und heute ist es ein großes Ambulatorium, nennen wir das dort, wo auch von anderen Favelas die Menschen herkommen und kostenlos auch behandelt werden.
Ambulatorium finde ich deutlich schöner als ambulantes Behandlungszentrum. Das muss ich mir merken. Das ist ein schönes Wort, Ambulatorium. So die ersten Monate sind rum und dann konntest du dich mehr oder weniger entscheiden, in welche Richtung du dann in den nächsten Monaten eher tätig sein wolltest. Waren es die ganz kleinen Kinder oder die etwas größeren? Wo lagen deine Präferenzen?
Also meine Präferenzen lagen dann schon bei den etwas größeren Jugendlichen, so zwischen ja, ab 10 bis 15 Jahre. Ich bin dann eben in eine Hortgruppe gegangen, wo auch die Erzieherin gerade ganz neu angefangen hatte. Sie selber wohnte früher in einer Favela, hatte gerade parallel zu ihrer Arbeit eine Ausbildung zum Erzieher aufgenommen und hat gerade auch ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Und dazu muss man sagen, die Kinder in Brasilien sind sehr, sehr kreativ und aufgeweckt und nicht unbedingt ruhig und konzentrationsfähig. Und da habe ich mich aber sehr schnell eingefunden. Das war eine sehr schöne Tätigkeit, sodass ich dann ab dort jeden Morgen eben in einer Hortgruppe, das nennt man dann dort Sala, gearbeitet habe.
Okay, was hat man dann dort konkret gemacht? Hast du dann der dortigen Erzieherin assistiert oder hast du nur geschaut, dass sie möglichst ruhig sind?
Ich hab beides versucht. Ich habe natürlich versucht, die Erzieherin so gut wie es geht zu unterstützen und besonders mit ihr zusammen auch das Programm zu entwickeln, dass wir auch da, weil sie ja auch noch nicht so viel Erfahrung hatte, konnten wir auch immer danach sehr viel diskutieren, wie können wir es besser machen. Was am Anfang auch sehr schwierig war, denn Brasilianer sind nicht, also wer nach Brasilien kommt, sollte absolut vermeiden, andere Menschen zu kritisieren, auch wenn es produktiv ist, weil das die Menschen dort eigentlich nicht tun. Die loben oder sie sagen gar nichts. Aber wenn man dann da überlegt, wie könnte man es am nächsten Tag besser machen, was war schlecht am gleichen Tag, dann kann das sehr schnell schwierig werden. Also kurzerhand, ich habe eher versucht, unter die Arme zu greifen und besonders durch meine Erfahrung hier in Deutschland, die ich schon in Jugendgruppen gesammelt hatte, konnte ich eben viel mit Musik machen oder mit Malen. Aus der Schule habe ich eben ein bisschen Malen gelernt in der Waldorfschule in Heidenheim. Und das war dort sehr gefragt, hat den Kindern sehr Spaß gemacht. Und so war eigentlich mein Aufgabenbereich sehr im künstlerischen
Feld. Schauen wir mal. Wie sah ein, sagen wir dann mal nach wenigen Monaten, typischer Tag oder Durchschnittstag von Helmut aus? Wann bist du am Morgen aufgestanden? Irgendwann mal herrgottsfrüh um 7 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr morgens oder durftest du doch ein bisschen länger schlafen?
Nein, das war ganz tranquilo, würden Brasilianer sagen. Also ganz, ganz leicht und ruhig. Ich wohnte sehr dicht an der Organisation mit anderen Freiwilligen zusammen in einem Haus mit 5 anderen. Davon war eine andere aus Deutschland, eine andere aus Norwegen, 2 aus Japan und so. Und da, ja, am ersten Anfang bin ich natürlich wegen dem Jetlag noch sehr früh aufgestanden. Irgendwann mal hat sich das dann verschoben auf 7:40, viertel vor 8. Bin ich dann unter die Dusche gesprungen. Dazu sage ich gleich noch was zur Dusche. Und dann um 8 musste ich dann in der Organisation sein, habe dort meine Kinder begrüßt. Das fing dann an mit an der Türe, allen die Hand geben und so. Da haben wir gesungen und mit den Kindern zusammen gegessen, Spiele gemacht und so. Da haben wir um 11:45 Mittag gegessen mit den Kindern zusammen. Und daraufhin sind die heimgegangen und wir haben die Sala geputzt, also den Raum geputzt, zusammen mit meiner Erzieherin. Und dann hatte ich eine Stunde Mittagspause, bevor dann mein Cellounterricht begann. Also ich habe dann um 14 Uhr mit Cellounterricht begonnen und hatte dann 10 Schüler über die Woche verteilt. Und jeder Schüler kam zweimal die Woche zu mir im Unterricht und dann haben wir dann sehr viel Musik gemacht und Rhythmus. Und dann war das so um 5, 6 war das dann zu Ende. Und dann war aber mein Tag noch nicht zu Ende. Da habe ich kurz mir was zwischen die Kiemen geschoben und bin dann nochmal in die Favela, weil das hat mir sehr Spaß gemacht. Das ist sozusagen in der Favela, also im Armutsviertel drinne, dort, wo die Menschen leben, ich wohnte ja etwas außerhalb, wurde abends, wenn es dann die Dämmerung kam, oft für Kinder noch Programm angeboten, was den Sinn hatte, die Kinder einfach sinnvoll zu beschäftigen. Und dort haben wir dann noch freie Spiele gemacht, noch auch Lieder gesungen und Fußball gespielt, ganz viel. Oder Fango.
Gab es ein Wochenende für dich?
Ja, am Wochenende gab es schon, das war sehr schön. Also sonntags hatte ich immer frei, sofern ich nicht Tischtennistraining gemacht hatte, was ich dann irgendwann angefangen hatte bei mir vor, dann immer nachmittags um 3 noch ein paar Stunden Tischtennis zu geben. Und das war auch wirklich eine tolle Sache, weil das sozusagen die Kinder auch vermisst haben, weil sonst, dort wird sehr, sehr viel Fußball gespielt. Brasilien ist Fußballnation, das muss man ehrlich sagen, und jedes Kind kann Fußball spielen, selbst die Mädchen können besser spielen als ich. Aber genau, und dann, ja, sonst, Samstag hatte ich manchmal noch Orchester, aber sonst hatte ich mal frei.
Okay, ein bisschen Entspannung braucht man dann doch gelegentlich. Kurz eine Frage noch, wie war so die Zusammenarbeit und das Zusammenleben mit den anderen Freiwilligen? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast es mit 4 anderen Leuten, lebtest du dort zusammen, wie war das? War es problemlos oder hat man da auch so Unterschiede in den Nationalitäten mitbekommen?
Wir haben viele Unterschiede kennengelernt und wir sind aber super gut zurechtgekommen. Besonders mit, wenn man dann Japaner, also ich habe ein Jahr lang oder fast ein ganzes Jahr ein Zimmer mit einem Japaner geteilt. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, weil Japaner, ich würde mal sagen, auf der einen Seite ist das Brasilien sehr lebensfreudig, sehr chaotisch, einfach rein ins Leben. Auf der anderen Seite sind Japaner, die sehr zurückhaltend sind, sehr höflich, sehr geordnet. Und so zwischendrin liegt so ein bisschen Deutschland. Und das war schon sehr interessant, auch den Kontrast zu sehen dann. Aber er konnte super gut kochen, das war das Gute, wenn man dann... Wir haben uns super gut verstanden, auf jeden Fall.
Okay, das hört man gerne. Helmut, lass uns noch mal ein bisschen Musik machen, weil sonst verquatschen wir uns hier vollkommen auf der 102,6. Was hast du uns als nächstes rausgesucht?
Okay, ich würde sagen, wir könnten noch mal eine Musik hören, von Sir Georgi, was wir gerade eben schon gehört haben, der gleiche Interpret, mit Carolina, einer Freundin, die er hat.
Eine äußerst interessante Plattform hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Fabiano, mein Gast heißt Helmut Wollmann. Er war über ein Jahr in Brasilien, ein Land, das ich ja auch unbedingt mal bereisen will. Er war dort in Sao Paulo in einer Favela und hat dort gearbeitet. Man kann es inzwischen, glaube ich, nicht mehr Entwicklungshilfe nennen. Brasilien ist ja wirklich kein ganz armes Land mehr. Allerdings behauptet inzwischen die Regierung oder sagt die Regierung in Brasilien, dass sie kein Entwicklungsland mehr sind. Den Beschreibungen nach, die du mir jetzt in der letzten halben Stunde gegeben hast, scheint aber trotzdem dennoch ein Bedarf da zu sein an Hilfe dort, weil zum Beispiel Kinder einfach nicht entsprechend betreut werden können, weil die Eltern Ewigkeiten unterwegs sind, einfach nicht mehr da sind, wie auch immer. Wie schaut es dort aus? Ist das inzwischen so, dass man sagen kann, Brasilien ist kein Entwicklungsland mehr, oder ist da doch Hilfe notwendig von außen?
Also von der wirtschaftlichen Seite muss man eindeutig sagen, Brasilien ist wirtschaftlich sehr stark, es hat sehr reiche Menschen dort, es hat sehr viel Export, besonders Agrarprodukte, und inzwischen ist es auch der zehntgrößte, also gehört zu den 10 größten Entwicklungshilfeleistenden und empfängt mehr als doppelt so viel gibt mehr als doppelt so viel Entwicklungshilfe, als dass es überhaupt noch empfängt. Und das Land hat den Slogan entwickelt: Ein Land ohne Armut, ein reiches Land, ein Land ohne Armut. Und diesen Slogan, den haben die irgendwie jetzt zur Realität erklärt, obwohl die Realität dem noch nicht entspricht. Also wie gesagt, ich habe noch in einem Armutsviertel gearbeitet, wo eben die Menschen noch sehr sie kommen gut über die Grundbedürfnisse hinaus, aber was jetzt alles Weitere anbelangt, wie Bildung, steckt das noch in den Kinderschuhen, muss man ehrlich sagen. Ist natürlich dadurch ein Schwellenland, weil es sich auch selber helfen könnte. Ja, aber es hat noch sehr viel Entwicklungsbedarf, wenn man denkt an die sozialen Fortschritte. Das ist eben durch eine sehr große Liberalisierung der Landwirtschaft. Es hat sich dort ein großer Agrarkonzern oder große Agrarkonzerne platziert, die dann die Menschen vom Land vertrieben haben. Die sind dann in die Städte und das sind jetzt sehr viel billige Arbeitskräfte, die natürlich dort dann unter sozialwidrigen Bedingungen leben müssen.
Ja, und dann ist es gerade dort schwierig mit eben der Bildung und eben solchen Dingen, die dann dafür sorgen, dass sie vielleicht mal theoretisch bessere Jobs, besser bezahlte Jobs annehmen könnten. Also es ist eher dort ein Problem der Bildung, nicht unbedingt diese absoluten Grundbedürfnisse.
Ja, also dass die Grundbedürfnisse hat jeder gedeckt. Brasilien, also die Kinder haben alle zu essen, solange sie Eltern haben. Es gibt natürlich Kinder, da sind die Elternhäuser schwierig, da gibt es oft dann auch Probleme durch viel Alkohol und Drogen. Aber Kinder, die Eltern haben, die haben auch meistens Reis und Bohnen, also Arroz e Feijão ist dort das Leibgericht. Und Reis und Bohnen gibt es morgens und also mittags und abends. Morgens gibt es meistens einfach Brot. Und dazu gehört auch immer ein ordentliches Stück Fleisch, sei es Hühnchen oder Rind. Fleischkonsum ist in Brasilien auf jeden Fall sehr hoch und damit auch die Grundbedürfnisse mehr als gedeckt.
Ist das so ein Luxusding, in dem man irgendwie wirklich so, jetzt kann man sich so gerade leisten Fleisch, oder ist das sowas, was ganz tief geistig verankert ist, dass man auf jeden Fall immer Fleisch braucht?
Ja, also es ist auf jeden Fall das Zweitere, dass die den Eindruck haben, ohne Fleisch könnte man nicht überleben. Als ich mich dann als Vegetarier erklärt habe, weil mir das einfach zu viel Fleisch war, hat sich die Erzieherin, mit der ich zusammengearbeitet habe, eindeutig Sorgen gemacht, hat gemeint, bitte sag das nicht den Kindern weiter, denn wenn die aufhören, Fleisch zu essen, oh mein Gott.
Dann werden sie nicht mehr groß und stark. Wirkt sich das insgesamt jetzt politisch aus, dass Brasilien sagt, wir sind kein Entwicklungsland mehr, wir sind jetzt eben ein Land mit Reichtum ohne Armut. Gibt es dort dann politische Schwierigkeiten oder Hindernisse, dort eben als, wie du es jetzt warst, als Weltwärtsfreiwilliger in diesem Land überhaupt noch zu arbeiten? Erlauben die Projektorganisationen sowas überhaupt noch? Oder sagen sie einfach so, nö, brauchen wir nicht mehr, tschüss?
Also die Projekte, die dort tätig sind, am Sozialen, am Menschen, die brauchen unbedingt Freiwillige und ja, nicht wenige. Die Regierung allerdings, und da entsteht diese Diskrepanz, die sieht diese Armut oder scheint sie zu übersehen, kümmert sich nur um die Wirtschaft, dass die Wirtschaft läuft und sagt dann, wir sind kein Entwicklungsland mehr und macht es den Freiwilligen sehr schwer, ein Visum zu bekommen, um dort zu arbeiten.
Du hast deins noch vergleichsweise problemlos bekommen oder gab es bei dir auch schon die ersten Probleme?
Also ich war sozusagen der Letzte, der sein Visum bekommen hat. Ich habe noch meinen Freund, der wäre eine Woche später ausgereist, der hat schon kein Visum mehr bekommen.
Was? Also so knapp?
So knapp. Also eigentlich wäre ich derjenige gewesen, der in Deutschland geblieben wäre, aber ich habe dann zu ihm gesagt, hey, willst du nicht tauschen mit mir? Ich würde gerne jetzt schon ausreisen, ich weiß nicht mehr, was ich in Deutschland machen will. Und er so, okay, ich muss eher noch meine Sachen organisieren, tauschen wir einfach. Und zack, und er hat keins mehr gekriegt und ich bin ausgereist.
Okay, aber es muss doch da eigentlich immer irgendwelche Wege und Möglichkeiten geben, oder?
Genau, inzwischen.
Weil die Arbeit fällt ja theoretisch trotzdem an.
Ja, also inzwischen gibt es eben Kooperationen mit Universitäten, dass man sozusagen sagt, ja, die Freiwillige studieren, machen soziales Studium an der Uni und machen sozusagen ihr Praktikum dort an der Organisation. Das ist dann natürlich mit Kostenaufwand, mit Einschreibungen an Uni verbunden, aber man kommt immer noch nach Brasilien und kann dort noch seinen Freiwilligendienst leisten. Auch über Weltwärts finanziert sogar.
Okay, also es funktioniert irgendwie. Ja, vielleicht sieht ja auch die brasilianische Regierung dann doch irgendwann mal, dass es doch sehr hilfreich ist, wenn auch ausländische Leute dann auch wirklich ins Land kommen und dort arbeiten. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen eine Werbung, weil das, was du jetzt erzählst, ist ja eigentlich grundsätzlich positiv, dass es dort in dieser Favela nicht ganz schlecht ist und dass es dort eben die Möglichkeiten gibt, Leuten auch zu helfen.
Auf jeden Fall ist es positiv, das muss man ganz sagen, dass es echt positiv ist. Dennoch haben auch diese Freiwilligendienste wie über Weltwärts. Weltwärts ist ein Programm von der Bundesregierung, wo die Bundesregierung auch den Flug zahlt und alle Unkosten. Sehr empfehlend für alle, die mit ihrer Schule fertig sind oder mit ihrer Berufsschule und ins Ausland wollen. Und diese Austauschdienste sind aber dennoch wichtig, um global auch zu einer Transparenz zu führen. Denn wir hier in Europa müssen auch wissen, woher kommt das Steak, das ich hier im Laden kaufen kann. Wird dafür wieder vielleicht der Regenwald abgeholzt oder werden dafür Menschen von ihrem Land vertrieben? Also dann auf meinen Reisen ist mir aufgefallen, da gibt es eine Bewegung, die größte soziale Bewegung weltweit, das sind die Landlosenbewegungen in Südamerika, die von großen Agrarkonzernen vertrieben werden und dann auf deren Land durch Umweltzerstörung und so Unmengen an Fleisch produziert werden. Und so, das ist einfach ein wichtiger Teil, den wir auch hier in Europa kennen müssen, in einer globalisierten Welt.
Und dafür braucht man gerade vielleicht auch junge Menschen, die noch jung, engagiert und wirklich auch wissbegierig sind, sowas dann auch weiterzutragen.
Und besonders offen, um auch was kennenlernen zu wollen.
In die Richtung möchte ich mich gleich nochmal ein bisschen mit dir weiter unterhalten, denn du bist nach deinem Aufenthalt in Sao Paulo tatsächlich noch ein wenig durch Südamerika gereist. Und ich möchte natürlich noch so ein bisschen wissen, was macht man so danach, ein Jahr lang komplett weg und wie geht's dann weiter? Aber zuvor noch mal ein wenig Musik aus Südamerika. Was hast du uns mitgebracht?
Also jetzt würde ich mal sagen, wir könnten mal einen kleinen Forhorn hören. Oder vielleicht noch erstmal, weil ich sie gerade passend habe, ein Sertaneja. Sertaneja ist die Volksmusik Brasiliens und ihr werdet gleich hören, es geht um das Land, um die schönen Trockenstellen. Also Sertão ist die Anhöhe, sozusagen, das ist sehr trocken. Da waren die Leute noch sehr lange, leiden an Hunger. Selbst dort gibt es bis heute auch noch Menschen, die an Hunger leiden. Das ist aber nicht in der Stadt, aber sozusagen die Volksmusik Brasiliens. Esse guerreiro já cantou em Cuiabá.
Die Zeit drängt, aber das ist ja hier üblich in der Plattform, dass man zum Ende hin noch so viele Themen zum Besprechen hat. Irgendwann mal geht alles zu Ende, auch deine Zeit in Sao Paulo, in Monchersul. Wie waren die letzten Wochen noch für dich? War das dann so eine Sache, okay, jetzt breche ich wieder auf? Oder war das eher dann noch so, ich würde gerne noch ein bisschen länger da bleiben? Wie war das, Helmut?
Also, dass die letzten Wochen schwanken quasi, das schwankte zwischen Regenzeit und Feuerwerk. Einerseits hat endlich alles geklappt. Ich konnte mit jedem kommunizieren. Ich hatte so viele Freunde. Es war einfach klasse, dort zu leben. Andererseits hatte ich immer im Hinterkopf, ich fahre ab, ich kann nicht hier bleiben und so. Und das war schon eine schwierige Situation. Ich habe mich dann gesagt, okay, ich denke gar nicht an die Heimreise. Ich überlege mir erst gar nicht, ob ich länger bleiben will oder doch schon früher nach Hause oder so. Ich vergesse das einfach ganz. Ich fahre einfach am Tag ab, an dem ich mir überlegt habe, abzufahren. Und dann habe ich am Ende eben doch noch einen kleinen Film über die Organisation drehen können, über Freiwillige, über die Arbeit der Freiwilligen, um der Organisation zu helfen, noch mehr Freiwillige zu bekommen. Mhm. Der Film, den kann man anschauen unter zeitzusammen.com auf meinem Blog. Dort kann man einfach suchen nach Film und Monte Azul und dann stößt man da automatisch drauf. Ja, und das war natürlich, und dann am Ende konnte ich auch noch mit meiner Sala, also mit meiner Hortgruppe sozusagen als Abschluss mit den ganzen Kindern, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, noch eine Jugendfreizeit organisieren. Und das war auch was ganz Neues für meine Betreuerin und das war dadurch auch sehr spannend. Also ich habe dann einen Freund gefunden, der außerhalb von Sao Paulo im Regenwald, im ozeanischen Regenwald, eine Anwesen hatte, so ein kleines Ferienhaus mit Swimmingpool und eben genug Platz für Kinder. Und dann haben wir eingekauft, Essen und alles, was wir brauchen, Isomatten eingepackt, Matratzen, die Kinder dort haben ja keine Schlafsäcke oder so, also einfach ihr Bett mitgenommen. Und dann sind wir da hingefahren und hatten einen wunderschönen Abschluss im Regenwald mit den Kindern, die dann auch zum ersten Mal, oder einige von denen konnten zum ersten Mal raus aus der dicken Stadtluft, aus der gedrängten Favela und konnten einfach Natur kennenlernen. Und das war sehr, sehr schön.
Ja, das glaubt man als Europäer eigentlich nicht wirklich, weil hier ist es zwar auch vergleichsweise dicht besiedelt, aber trotzdem über wirklich weite Landstriche verteilt, während dort einfach alles komprimiert ist. Genau. War es für die Kinder irritierend, als es dann auf einmal nicht mehr laut und ruhig war, oder war es dann doch etwas, an das sie sich recht schnell gewöhnt haben?
Sie haben es auch sehr schnell gemocht und sie haben es auch sich schnell dran gewöhnt, natürlich, aber es war sozusagen immer eine Restangst blieb, ja, oder auch alles war so ein bisschen eklig, was ein Baum wie, also ja, oder was, ja, die Natur und was passiert im Wald. Also viele Kinder haben sich einfach nicht getraut, rauszugehen. Sie haben sich immer gegenseitig erschreckt. Und ja, wir haben dann eine Landart-AG gemacht, also Kunst in der Natur. Und dabei haben die dann plötzlich angefangen zu schnitzen, Holz zu schnitzen, Bäume kennenzulernen und so. Okay. Das war dann schon ein ganz neues Erlebnis.
Das kann ich mir definitiv vorstellen, ja. Das klingt sehr interessant. Allerdings war natürlich dann irgendwann mal die Zeit für dich zu Ende. Hast du die neuen Leute dann noch kennengelernt oder bist du vorher schon abgereist?
Ich habe noch ein paar der neuen Leute kennengelernt. Das ist natürlich dann immer schön, wenn man dann sieht, Leute, die kommen ganz neu an, können auch nicht die Sprache und man merkt einfach, ach, das war ich mal früher so auch. Und dann ist das ein schönes
Jahr.
Erlebnis.
Ein Jahr, wie man sich dort entwickelt hat. Du hast dich entschieden, du bleibst noch ein bisschen länger auf dem südamerikanischen Kontinent. Du hast noch eine kleine Reise drangehängt. In welchen Ländern warst du noch im Anschluss?
Also klein, verhältnismäßig für Südamerika. Für Europa ist das sehr, sehr weit. Ich bin dann einfach eines Tages, habe ich meinen Rucksack gepackt, geschultert, die Gitarre in die Hand genommen und bin weiter nach Süden getrennt, alles per Anhalter, über Florianopolis nach Uruguay, dann von dort nach Buenos Aires, habe dort ein paar Tage verbracht, bin dann quer durchs Land, quer durch die trockene Pampa und die Kornkammer Argentiniens, rüber über die Anden nach Chile. In den Anden habe ich dann bei Minusgraden draußen geschlafen, bei Schnee und Eis.
Juhu!
Das war ja gerade Winter, wenn man sich das überlegt. Das war im August, sozusagen, wenn hier Sommer ist, ist dort Winter. Jetzt ist hier Winter oder jetzt ist hier kühl, dort ist jetzt richtig heiß. Und bis hoch über Bolivien, bis nach Peru.
Ja gut, wobei da ist man entsprechend auch einfach Höhenmeter. Ich meine, wenn du irgendwo in den chilenischen Bergen bist, da ist es dann auch einfach entsprechend hoch.
Klar.
Ein Monat lang, das war aber, da warst du ganz schön schnell unterwegs, oder?
ich musste mich natürlich ranhalten und durch die LKWs ging das dann auch. Ich war auch überrascht, aber letztendlich hat es genauso geklappt, wie ich mir das vorgenommen hatte.
Wieso ranhalten? Hattest du schon ein festes Abflugsdatum?
Genau, den Abflug hatte ich dann schon gekauft, bevor ich losgefahren bin. Ich hatte mir am Anfang des Jahres den extra noch nicht besorgt, aber dann am Ende musste ich den natürlich dann auch schon kaufen.
Auf deiner Reise hast du da noch irgendwie, hattest du da irgendwie mal so ein besonderes Erlebnis, dass du irgendwie, man fragt sich das ja immer, wie wird man als Ausländer dort wahrgenommen? Gab es da irgendwie so ein Erlebnis, in dem du auf einmal irgendjemanden aus Ulm oder Süddeutschland kennengelernt hast? Hast du da ein anderes interessantes Erlebnis?
Also ich muss irgendwie sagen, jeden Menschen oder fast jeden Menschen, den ich kennengelernt habe, das war irgendwie so, schien mir dann so als, klar, der war es jetzt, der muss ich irgendwie, warum treffe ich ausgerechnet den? Ne? Das war aber mit sehr, sehr vielen Menschen so. Letztendlich einen wirklich Bekannten habe ich dort nicht getroffen. Schon ab und zu mal hier einen aus der Gegend, aus dem Ländle sogar. Das trifft man schon. Ja, und sonst die Leute dort auf dem Kontinent sind super, super nett. Also alle haben mich freundlich begrüßt und auch so, Spanier haben dort nicht so ein gutes Ansehen, aber die kamen immer zu, also haben mich immer begrüßt, haben gesagt, ja, du hast ja mit unserem Land nichts gemacht, du hast uns ja nicht versklavt und so, du warst ja nett und Deutscher und so. Man wird dann sofort als Deutscher bezeichnet, also so als Teil einer Kultur. Das war schon sehr schön. Sogar in Argentinien war ich dann einen Tag und also ich bin über Couchsurfing gereist, blieb dann dort bei einem Couchsurfer in Villa Mercedes, das ist eine quadratische Stadt in der Pampa, also dort sind alle Städte eigentlich quadratisch angelegt, weil da einfach kein Berg ist und nichts, sondern dann kann man einfach die Straßen quadratisch machen und dann ist auch alles Einbahnstraße. Und dort habe ich gewohnt, der Vater von dem Couchsurfer, die Mutter vom Couchsurfer war Lehrerin an einer Schule und die kam dann eines Tages zu mir und meinte, ich unterrichte gerade an meiner Schule das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg und möchtest du nicht mal vorbeikommen, meine Schüler wollen unbedingt einen Nazi sehen. Und ich dachte mir so, naja, kann ja, okay, ja klar, ich komme mit. Das ist so, die Nazis sind dort sozusagen Menschen wie, dort sind einfach viele Nazis auch hingeflüchtet und so. Und dann bin ich erstmal in die Klasse gegangen, habe denen klar gemacht, dass wir in Deutschland und echt ein Problem haben, Nazis benannt zu werden. Aber ich musste einfach einsehen, die können es nicht wissen, für die ist das nicht sowas schwerwiegend Schlimmes, wie es hier ist.
In Chile waren es da teilweise die Helfer vom Diktator, beziehungsweise in Argentinien teilweise dann wirklich erfolgreiche Menschen in der Wirtschaft, Oberschicht teilweise, genau, ja. Die dort hingeflüchtet sind. Da vielleicht mal nicht unbedingt schlecht angesehen. Ich meine, sie haben ja auch nicht unbedingt über ihre Taten gesprochen, die sie hier in Deutschland verübt haben.
Sie haben das sehr verschwiegen und sie waren auch nicht wirklich mehr so aggressiv. Ja.
Irgendwann mal dann doch, ne, geläutert will man das nicht nennen, auf keinen Fall. So, du warst dann in Lima und dann ging es wieder zurück nach Deutschland. Eine ganze Weile unterwegs. Ich würde sagen, wir müssen jetzt leider beinahe schon wieder zum Schluss kommen. Hören wir noch einen Titel rein, bevor ich dich noch so ein, zwei Abschlussfragen stelle.
Ja, der letzte Titel, das ist wieder einer aus Sao Paulo, das ist ein Forró, das ist ein schöner Tanz, ein schöner leichter Tanz, den dort auch viele tanzen können, generell Sao Paulo, da war ich viel tanzen. Hören wir uns an eine Musik und jeder, der kann sich dazu bewegen. Sorry.
Da höre ich was. Leider haben wir nur noch wenige Minuten hier in der heutigen Ausgabe der Plattform. Deswegen müssen wir ein bisschen schneller machen. Helmut, du bist zurückgekommen aus Lima. Gab es dann einen Kulturschock in Deutschland?
Ich muss sagen, der Kulturschock in Deutschland war sogar größer als der in Brasilien, weil ich einfach nicht mehr gewohnt war, dass man hier so konzentriert sein muss, dass man hier Fahrpläne hat, nach denen die Busse sich richten und dass man sich vorbereiten muss und Dinge ankündigen muss. Und Pünktlichkeit, davon hatte ich einfach keine Ahnung mehr.
Okay. Du bist inzwischen nicht mal mehr in Heidenheim, wo du ursprünglich herkommst, sondern bist inzwischen in Berlin. Was machst du dort?
In Berlin studiere ich jetzt gerade Energie- und Prozesstechnik. Das ist einfach letztendlich will ich da in erneuerbare Energien und die ja, natur- oder umweltverträgliche Energieversorgung mich dafür engagieren.
Ich glaube, in die Richtung hattest du mir auch schon erzählt, Mitte 2010, als du zu Gast hier in der ersten Plattform mit uns beiden warst, mochtest du auch gehen. Hat sich das so ein bisschen bestätigt während deiner Arbeit dort in Brasilien oder war das was von vornherein eh schon klar war?
Also was dieses Studiengang hat sich in Brasilien jetzt nicht fachlich bestätigt, aber von dem, was ich will, also dass ich mich schon einsetzen will, dass wir mit unserer Welt sozusagen behutsam umgehen, das hat sich dadurch mehr als bestätigt. Trotzdem sehe ich danach die Welt etwas anders als vorher. Während ich vorher noch oft daran dachte, dann vielleicht andere Länder zu entwickeln und zu helfen, dass sie technisch vorankommen. Inzwischen denke ich mir, oder inzwischen habe ich kennengelernt, jeder Mensch macht seine eigene Entwicklung, jede Kultur geht seinen eigenen Weg. Und das ist gut so und das ist interessant. Und nur dadurch, dass jede Kultur verschieden ist, ist überhaupt das Leben auf der Erde lebenswert. Und sozusagen bin ich nicht mehr der Überzeugung, dass ich irgendwen entwickeln kann, aber ich kann vielleicht mit meiner Kultur, meinem Wissen dann andere unterstützen und mit anderen zusammenarbeiten, um gemeinsam irgendeine Dinge, Projekte zu stemmen.
Das klingt nach einem beinahe schon sehr, sehr schönen Schlusswort. Ich wollte dich gerade noch fragen, was du vielleicht Jugendlichen mitgeben möchtest, die dann auch selbst in das Land reisen, aber es klingt ja beinahe schon so ein bisschen nach der Essenz, die du da für dich selbst rausgezogen hast.
Ja, also Jugendlichen kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich zu bewerben für dieses Weltwärts. Für diesen Weltwärtsdienst. Es gibt sehr, sehr viele Organisationen, sehr viele, viele Projekte. Und dazu muss man nicht einmal irgendwie mutig sein, dazu muss man nicht irgendwelche tollen Fähigkeiten haben. Jeder Mensch, der irgendwas tun will, der sich für eine andere Kultur interessiert, ist durchaus imstande, auch so einen Freiwilligendienst zu machen. Denn dort gibt es auch Menschen, die sind schüchtern. Dort gibt es auch Menschen, die haben jede Interessen. Und sich mit denen zu verbinden, das macht unglaublich Spaß.
Das lassen wir einfach so als Schlusswort heute stehen. Vielen Dank, Helmut, dass du heute da warst und uns berichtet hast, anderthalb Jahre ungefähr später, wie es war.
Vielleicht kann ich ganz kurz noch eine Kleinigkeit. Ja, ich wollte noch einfach hinweisen auf die Organisation Monche Azul Comunitaria. Die hat eine Website hier in Deutschland, die geht monteazul.de. Und dort, wer das möchte, diese Organisation zu unterstützen, selbst wenn Brasilien sich eigentlich nicht mehr als Entwicklungsland bezeichnen möchte, trotzdem aber noch sehr große Unterstützung braucht, der kann dort spenden für neue Kindergärten in einer Nachbarfavela in Sao Paulo.
Und jetzt bitte nenn doch nochmal deinen Blog, vielleicht möchten ja der ein oder andere Zuhörer dann doch nochmal gucken, was hast du denn da ein Jahr in Sao Paulo getrieben?
Genau, da gibt es nämlich unendlich viele Fotos von dem Jahr und von Südamerika. Der geht zeitzusammen.com.
Das ist ja richtig einfach. Helmut, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ihr da sein konntet und vielen Dank, liebe Zuhörer.
Ich wünsche dir alles Gute während deinem Studium und im weiteren Leben in Berlin und vielleicht dann mal wieder in Brasilien oder sonst irgendwo auf der Welt. Ihr hört die Plattform, ihr hört Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Fabiano. Die letzte Stunde für euch am Mikrofon. Macht's gut und einen wunderschönen Nachmittag.